Ah, so das ist die Geschichte, ist in 2. Mose 17. So, und hier ist Israel dann also schon aus Ägypten rausgeflogen und jetzt sind sie in der Wüste und sind alle unheimlich happy, dass sie in der Wüste sind, und so haben sie sich das ja auch vorgestellt. Wenn man mit Gott geht, dann landet man in der Wüste. Ist ja klar, ne? Und die waren auch gar nicht so sehr begeistert, muss ich also feststellen, sondern haben ziemlich viel gemurrt. Und da kommen wir auch gleich drauf. Aber ich lese euch erstmal vor: Der Kampf gegen Amalek. Das ist hier 2. Mose 17 ab Vers 8. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus, ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte. Na, immerhin. Das gibt's auch schon mal, ne? Man tut einfach, was einem gesagt wird. Er hat gar nicht diskutiert. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Mose, Aaron und Hur, die stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Und wenn er aber seine Hände sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden. Wie alt war Mose? 80. Da kann man schon mal müde Hände haben. Ne? Ich meine, ihr nicht, ihr seid ja alle noch ganz jung. Ne? Ihr könnt eure Hände gut hochkriegen, habe ich im Lobpreis gesehen. Gar kein Problem. Super. Naja, also Mose jedenfalls, er hat die Hände oben und den Stab in der Hand. Ich weiß nicht, wie schwer der gewesen ist, dieser Stab. Na, jedenfalls hatte er seine Gehhilfe zur Hand und hat die hochgehalten. So schlägt man ja auch Kriege, ne? Und dann wurde er unterstützt und die haben ihn auf einen Stein gesetzt. Aaron und Hur stützten seine Hände, einer auf dieser, der andere auf der anderen Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib das zum Gedächtnis in ein Buch. Lege es in die Ohren und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, oder der Herr ist mein Banner. Jetzt wisst ihr mal, warum manche in der Gemeinde Banner hochhalten. Es ist biblisch, da steht's. Der Herr ist mein Banner, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Gottes. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Ja. Schöne Geschichte, ne? Wenn ein Krieg an einem Tag entschieden wird. Ist doch mal was. Man muss nur seine Hände oben behalten, ne? Das ist das. Die Frage ist, wenn das ein 80 Jahre alter Mann konnte, ob du das nicht vielleicht auch können könntest. Einen Tag lang. Deine Hände oben behalten, bis dein Krieg geschlagen ist. Der Teufel sagt, dein Konflikt wird nie vorübergehen, du wirst immer Krieg haben. Und nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Wenn du das eine geschafft hast, dann kommt gleich das nächste. Und am besten brauchst du erst gar nicht zu kämpfen. Aus der Nummer kommst du sowieso nie raus. Schließ doch Kompromisse. Verbünde dich mit Amalek. Lad Amalek mal ein zum Essen. Kannst auch Zeugnis geben. Ich meine, die müssen sich auch bekehren. Wir wollen alle mit ins Boot nehmen. Haben die nicht gemacht, ne? Rephidim. Rephidim, dieser Ort Rephidim, das war der Ort vor dem Sinai. Die waren ja aus Ägypten ausgezogen, um an den Sinai zu ziehen. Was sollten die am Sinai eigentlich tun? Ja, da sollten die eigentlich Gott begegnen, ne? Und zwar genauso wie Mose Gott begegnet war im Dornbusch. Mose, der ging zu diesem Dornbusch und der brannte und verbrannte nicht und Gott sprach aus diesem Feuer zu ihm und jetzt war das ganze Volk dran, auch in das Feuer Gottes zu gehen. Bist du interessiert am Feuer Gottes? Ja, schauen wir mal, habe ich schon mal drüber gehört, gelesen. Ja, also sie sollten jetzt alle, und das Feuer, das dann auf den Sinai kam, war natürlich ein bisschen größer als das Feuer im Dornbusch, ne? So, der ganze Berg stand in Feuer. Und das Volk, anstatt jetzt in dieses Feuer hineinzugehen, wie Mose und mit Mose zusammen, haben eigentlich gesagt, nee, wir gehen nicht. Soll auch wieder Mose machen, der alte Mann. Wir wissen auch gar nicht, wer das ist. Wir kennen den eigentlich gar nicht. Da kam so ein alter Mann bei uns in die Gemeinde, hat seinen Stab hingeschmissen, der wurde zur Schlange. Also wir wissen nicht, vielleicht ist es auch Kult. So, sie haben immer wieder gemurrt. Israel hat immer wieder gesagt, ja, wer Mose, wer ist Mose? Wir kennen Mose ja gar nicht. Und vielleicht kennt man dich auch nicht so genau, wer du wirklich bist. Alles steht für uns in der Bibel. Alles steht für uns. Auch die Geschichte von Mose. Okay, Mose. Mose ist in das Feuer reingegangen. Und er war 40 Tage lang auf diesem Berg. Länger als du Urlaub hast, war Mose auf dem Berg und kam nicht wieder. Der Chef war schon nervös und überhaupt, wo bleibt eigentlich Mose? Und so, ja, und die haben auch gedacht, der kommt da ja natürlich auch gar nicht wieder, der ist ja bestimmt tot. Ich meine, der ist immerhin 80, ne? Und der Mann ist 40 Tage und hat ja gar nichts zu trinken mitgenommen, also der ist auf jeden Fall weg. Komm, lass uns wieder zurückkehren nach Ägypten. Was sollen wir Vernünftigeres tun, ne? Sie hätten ja auch sagen können, ja, dann lass uns jetzt weiterziehen. Ne? Nein, wir gehen wieder zurück. Sie hatten immer die Tendenz, wir gehen wieder zurück. Unbedingt wollten sie zurück. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht, weil sie das Sklaventum so gut kannten und sich gesagt haben, hey, die anderen sind doch auch alle so. Warum nicht wir auch? Wir werden wieder Sklaven. Wir waren Sklaven, wir bleiben Sklaven. Wir hatten freie Kost und Logis, hat gut geklappt. Was soll das alles? Und sie wollten wieder zurück, aber Mose hat es vermasselt mit dem Pharao und hat sich mit dem angelegt. Und jedenfalls, also sie mussten gehen und ja, und jetzt sind sie dann hier in Rephidim, eine Position, bevor sie zum Sinai kommen. Und jetzt stellt sich ihnen Amalek in den Weg. Es ist oft so, ne, dass wenn wir, bevor wir in unsere Segnungen, bevor wir in die Begegnung mit Gott reinkommen, erheben sich alle möglichen Widerstände gegen uns, damit das bloß nicht passiert. Aber sehr interessant in der Geschichte von Rephidim, bevor, ne, ich darf da nicht vorgehen, gibt es Rückkopplung. Israel war nach Rephidim gegangen und in Rephidim hatten sie kein Wasser. Sie hatten kein Wasser. Und dann haben sie natürlich, wie auch schon im 16. Kapitel, haben sie auch im 17. Kapitel, im 16. Kapitel hatten sie kein Fleisch. Gott musste den Haufen Wachteln zusammentreiben und auf die schmeißen, damit sie dann auch ihr Fleisch gekriegt haben. Jetzt waren sie dann also in Rephidim, jetzt hat ihnen das Wasser gefehlt. Und natürlich waren sie wieder dran. Mose, Mose, wieso hast du uns hier in diese Wüste gebracht, damit wir sterben und wir armen und wir sind überhaupt. Also ja, sie waren also ungehalten über Mose, sie hatten kein Wasser und dann hat Mose dann diese Aktion gemacht, diesen Felsen, zu diesem Felsen zu gehen, wo dann Wasser rausgeflossen ist. Dann waren sie wieder kurzfristig beruhigt. Und Mose nannte diesen Ort Rephidim dann, er hat ihn umbenannt. Er nannte den Ort Massa und Meriba. Meriba, mein Auto heißt Meriva, aber nicht Meriba. Ja. Streit und Versuchung. Also er hat den Ort Versuchung genannt und Streit. Und vielleicht hätten sie in Rephidim nicht so lange bleiben müssen. Vielleicht wären sie ja auch durch Rephidim durchgegangen, wenn sie nicht so viel gestritten hätten mit Mose. Sie haben mit Mose rumgestritten Und da geriet das Volk mit Mose in Streit. Sie sagten, gib uns Wasser, dass wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, warum streitet ihr denn mit mir? Und als das Volk dürstete, murrte das Volk gegen Mose und hat gesagt, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um uns und unsere Kinder, unser Viehvor durchsterben zu lassen. Da schrie Mose zum Herrn. Also hier ist Streit. Streit ist so ein Thema, ne, in unserem Leben. Streit. Dass wir ungehalten sind, dass wir denken, ja, vielleicht ist Gott doch nicht so gut, ne, wie er behauptet. Und überhaupt, ich weiß gar nicht, ich folge Jesus nach und lande in der Wüste. Die Wüste hieß Sin, S-I-N, Sin, Englisch Sünde. In der Wüste Sin waren sie jetzt und ja, und waren irgendwie abhängig von diesem alten Mann mit seinem seltsamen Stab, der zur Schlange wurde, wenn er hingeschmissen wurde. Ja. Und sie haben gestritten mit Mose und der Ort wurde genannt Streit. So, und ich dachte, das ist ein wichtiges Thema für uns Männer. Streit, Streit, Konflikt. So, auch wenn man vielleicht äußerlich ganz friedlich tut, kann man doch innerlich voller Streit sein. Man kann die ganze Zeit Streitgespräche führen mit seiner Frau und mit seinem Vorgesetzten und mit seinen Kollegen und mit überhaupt jedem. Kann man innerlich immer zu Streitgespräche führen. Ihr könnt mal darauf hören, was redet in meinem Herzen die ganze Zeit. Was denke ich die ganze Zeit? Worum geht es die ganze Zeit? Und dieses innere Streiten, dieser innere Zank, diese inneren Ungehaltenheiten kosten eine Menge Energie. Eine Menge Energie. Die uns dann fehlt. Für was Besseres. Weil wir haben schon so viel Kraft verbraucht für unsere inneren Streitgespräche und für unsere inneren Anspannungen und für den ganzen Zorn, mit dem wir nicht wissen, wohin und den man als Christ ja auch überhaupt gar nicht haben sollte und so weiter. Aber da ist Zorn. Ich meine, die waren das Volk Gottes, ne? Und ich meine, die haben eine Menge Wunder erlebt, oder? Ich meine, immerhin, die ganzen Plagen haben die erlebt. Sie haben erlebt, wie sich das Meer vor ihnen hergeteilt hat. Sie haben also ungeheure Dinge erlebt. Und manchmal hast du vielleicht gedacht, ja, wenn ich das mal erleben würde, ne? Ich meine, dann hätte ich keine Glaubensprobleme mehr, ne? Dann würde ich das glauben können, dass Gott ja so groß ist, ja, wenn ich das mal erleben würde. Live, dass sowas passiert, haben die alles erlebt. Hat das was an ihrem Herzen geändert? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Herz war immer noch ungehalten und voller Murren und voller Zorn. Und eigentlich dachten die sich, glaube ich, der Pharao ist ein, der, also Mose ist einfach nur der neue Pharao. Jetzt sind wir halt dem seine Sklaven oder Gottes Sklaven. Ja, Streit. Wie viel, was ist in deinem Leben, was hat der Streit für eine Bedeutung in deinem Leben? Das ist für jeden Mann eine sehr wichtige Frage. Die Frage nach dem Zorn. Wie viel Zorn hast du angesammelt? Wie viel Zorn gebunkert? Wenn der Zorn nicht bearbeitet wird, wird er zu Bitterkeit. Die Bitterkeit, sagt die Bibel, vergiftet das Herz. Ein vergiftetes Herz ist dann ein gelähmtes Herz. So, das ist die Folge des Giftes, dass man gelähmt ist. Die Bitterkeit hat die Wirkung, dass sie dich lähmt. Kennst du gelähmte Männer? Ja, schon, ne? Ein oder zwei. Sie sind da, aber sie sind nicht richtig da. Sie sind wie gelähmt. Sie sind am Leben, aber doch nicht so richtig am Leben. Sie sind wie in Trance. Sie bringen ihre Tage rum, ihr Jahr rum. Keine Ahnung, was wirklich mit ihnen ist. Das wissen wir nicht, das wissen sie selber nicht. So, sie haben zu viel Bitterkeit im Herzen. Die Bitterkeit hat sie gelähmt. Die Bitterkeit führt dazu, dass sie sich gegen Mose wenden, der sie ja eigentlich ins gelobte Land bringt. Die Sache ist die, wenn wir bitter sind, wenn wir in unserem Herzen diesen Zorn haben, dann projizieren wir das nach außen. Ja, die Gemeinde ist auch scheiße. Und der Pastor, eigentlich ehrlich gesagt, also ich glaube auch nicht, dass der so und so und so. Ja, so wird die Bitterkeit wird zu zynisch, wird zu Zynismus, ja. Wir glauben das nicht, was uns da Großes, Heiliges erzählt wird. Ja, da ist irgendwie, ja, das kann man am Sonntag schön erzählen, ne? Kann man ja auch. Aber wie ist es wirklich? Sind Männer daran interessiert, wie es wirklich ist? Ja, sind Männer, auch wenn du nicht Ja gesagt hast. Weiß ich, denn du bist dafür überhaupt ein Mann, dass du die Wirklichkeit findest, die Wahrheit, die uns zufälligerweise auch frei macht. So, sehr wichtig, sie kamen hier nicht weiter. Sie haben ihren Zorn, sie haben ihren Unmut, sie haben vielleicht auch ihren Stress, den sie noch in den Knochen hatten, von diesem Auszug aus Ägypten. Sie haben das irgendwie alles jetzt auf den Mose projiziert, auf die Leiterschaft. Ja. Und haben jetzt also hier den Mose irgendwie verdächtigt und gesagt, ja, also wir wissen ja auch nicht, ob du uns nicht überhaupt hier dein Ziel war, damit wir hier umkommen und so. Also sie waren ziemlich bitter. Okay, die Bitterkeit führt zu dieser Lähmung. Sie hingen jetzt in Refidim, sie kamen nicht vor und sie kamen nicht zurück. Sie hingen da und jetzt kam Amalek. Ja, auch das noch, ne? Das ist auch sehr typisch, ja. Also wenn du das aus deinem Herzen nicht rauskriegst und es ist in dir, dann kommt es auch im Außen, so wie drinnen, so draußen. Wenn du in deinem Herzen keinen Frieden hast, meinst du, du wirst in deiner Familie Frieden haben und Frieden stiften? No way. Auf keinen Fall. Wirst du nicht. Du wirst für Streit sorgen. Und man kann das sehr subtil tun. Jedenfalls so, dass die anderen schuld sind. Kann man. Man kann darin auch sehr geschickt werden. Ja, okay. Das ist immer so. Denk dran, das ist ein wichtiges Prinzip. Wenn du den Zorn, wenn du den Unmut in dir drin nicht bewältigst, wird er zur Bitterkeit. Die Bitterkeit lähmt dein Herz, lähmt dein Leben. Und du projizierst es nach außen und du schaffst um dich her ein bitteres, streitiges Umfeld. Willst du das? Wirklich nicht? Du denkst ja, wenn die anderen sich alle ändern, dann werde ich auch Frieden haben. Und wenn Mose mal richtig ticken wird, dann bin ich auch dabei. Wenn die anderen funktionieren, dann will ich auch, dann gehe ich mit, dann mache ich mit. Wenn die anderen. Nee, nicht die anderen, du. Du. Es ist nämlich dein Leben, nicht das der anderen. Es ist dein eines Leben. Und Gott hat es dir gegeben, damit du sein Gegenüber bist und er mit dir Geschichte schreiben kann. Amen. Und ein Teil der Geschichte ist, dass Gott ganz gerne die Welt entbittern würde. Er würde ganz gern die Wurzeln der Bitterkeit rausholen, ja? Dann werden die Herzen wieder lebendig. Nicht nur deins, aber in deinem fängt es an. Warte nicht drauf, bis es bei deiner Frau ist oder bei deinen Kindern oder bei den anderen. Es ist eine Entscheidung. Ja, also jetzt kam im Außen das, was sie vorher schon im Inneren hatten. Jetzt kommt also Amalek und führt also Krieg gegen sie. Ja, da hast du jetzt deinen Krieg, hast ja so gewollt, ne? Und Mose, ja, kämpft nicht mit. Mose geht auf diesen Berg mit dem Stab. Und das ist etwas, was Gott mir sehr aufs Herz gelegt hat, euch mal etwas über Mose zu fragen. Dieser Stab, ich meine, was war das für ein heiliger Stab eigentlich? Ich habe vorhin schon mal ein bisschen so angedeutet, das war einfach eine Gehhilfe. Wir nennen das heute so Krücke. Also der Mann war ja 80, ne? Und er hatte einen Stock. Glaubst du, der Stock war sehr wertvoll? Und der war hochbedeutungsvoll und der war aus dem Tempel. Es war einfach ein Stock. Hast du einen Garten? Könnte es einen Stock geben in deinem Garten? Was ist der Stock wert? Was ist das für ein Stock? Es ist gar nichts. Und mit diesem gar nichts hat Gott so große Geschichte geschrieben. Und Gott hat mich gefragt, oder mir gesagt, frag die Männer mal danach, was sie haben. Wir sind ja sehr viel darauf gerichtet, was wir alles nicht haben. Ne? Wir meinen, ja, ich bin noch nicht so weit, ich habe den Bibelkurs noch nicht gemacht, 40 Tage mit Vision und ich habe ja das noch nicht und ich bin noch nicht und ich muss erst noch die Fortbildung machen und irgendwie, ja. Und so funktioniert das nicht, sondern Gott hat diese unglaublichen, einfachen Sachen benutzt. Und eigentlich war dieser Stock ja sogar ein Zeichen vielleicht von dem Alter von Mose, vielleicht etwas, was er ganz gern versteckt hätte. So, und es gibt andere Stellen. David, 5 Steine, geh und sammle 5 Steine. Hältst du es für möglich, dass du das auch könntest? 5 Steine sammeln. Oder muss man dafür David sein? Muss man dafür sehr gesalbt sein? Und außergewöhnlich, Amerikaner jedenfalls. Oder glaubst du, dass du das auch könntest? 5 Steine sammeln. Glaubst du, dass du das Netz an der anderen Seite auswerfen könntest, statt an der Seite? Ist das schwer? Gut, Mose hat seinen Stab auf die Erde geworfen. Würdest du das dir auch zutrauen? Du nimmst den Stock und wirfst ihn auf die Erde. Wie Mose. Und wenn er zur Schlange wird, rennst du weg. Wie Mose. Traust du dir zu? Leute, wir müssen diese Leute nicht zu sehr verklären. Ja, Mose. Aber wer bin ich? Mose. Ja, wer war Mose? Zufällig ein Mörder, ne? Wie viele Mörder haben wir hier unter uns sitzen? Ihr habt gute Karten. Vielleicht wird nochmal Mose aus euch. Also Mose war ein Mörder. Mose hat es voll vermasselt. Ja, er hat versucht, irgendwie das Volk in seiner eigenen Kraft zu befreien und hat also wirklich es total versaut. Und die Geschichte schien zu Ende. Er ist da ab in die Wüste geflohen und jetzt, ja, wer war er? Er war überhaupt ein Niemand, der die Schafe von jemand anderem gehütet. Und dann kommt die Geschichte mit dem Dornbusch. Was hat Mose getan? Zieh die Schuhe von deinen Füßen. Kannst du das? Wirst du das hinkriegen? Hältst du es für möglich, dass auch du deine Schuhe ausziehen könntest? Ja, also eigentlich, das würde ich auch können, ne? Du würdest deine Schuhe ausziehen können. Okay. Und dann Gott sagen, ich kann das nicht. Würdest du das auch sagen können? Okay, auch diese Station der Geschichte würdest du hinkriegen. Ich kann das nicht, ich bin alt und ich will nicht. Und Gott wurde ja schließlich zornig und sagte, naja, dann also, wenn du so viel Widerstand leistest, dann tun wir noch den Aaron dabei. Wie alt war der? Ich glaube, noch älter. So, und dann, damit es ein bisschen komplizierter wird, tun wir dir noch einen jetzt dazu. Ja. Mose ging mit seinem Stab auf den Berg. Und er hat diesen Stab hochgehalten. Und der Krieg wurde gewonnen. Denkst du, du könntest das auch? Den Stab hochhalten? Wenn dir noch die Brüder dabei helfen? Ihr Lieben, wir machen diese Sachen zu geistlich. Amen. Zu geistlich, zu vergeistlich. Diese Dinge sind ganz einfach. Jeder Mann kann das. Nur ob du es tust. Vielleicht denkst du, da müsste ein Haufen Engel auftauchen und dann muss ich hier, weiß ich nicht was, also für wahnsinnige Dinge geschehen müssen. Ja, muss das so sein? Und Gott hat mir gesagt, frag die Männer, was habt ihr? Hast du ein Auto? Hast du eine Garage? Hast du ein Haus? Was hast du denn? Und du sagst, ich habe mich erinnert in dieser Geschichte, ich habe mich erinnert, wo ich mich bekehrt habe. Ich war so ein depressiver Jugendlicher und war also, ich habe alles schwarz gesehen, also den Glauben auch. Ich habe grundsätzlich alles schwarz gesehen. Und dann sagte Gott zu mir, ja, was hast du denn? Und meine Antwort war, wie aus der Pistole geschossen, nichts. Ja, klar, ne? Nichts. Und dann sagte Gott mir, aber du hast doch Bücher. Ja, ja, ich habe ein paar Bücher. Könntest du verleihen? Ich so, aha, kann man also Bücher auch verleihen? Könntest du verleihen? Du hast doch auch Kassetten. Damals hatte man auch Kassetten. kannst du auch verleihen. Du hast im Wald mehrere schöne Wege gefunden. Könntest du jemandem zeigen? Ich fiel aus allen Wolken. Ja, aber was ist das? Das ist doch nichts. Ja, und heute schreibe ich selber die Bücher. Ne? 20 Stück. Irgendwo fängt es an und es fängt mit diesen ganz kleinen Sachen an und mit der Frage, ja, was hast du denn? Da war so ein kleiner Junge, der hatte 5 Brote und wie war das? 3 Fische oder umgekehrt? So, okay. Das war, was er hatte. Was wurde draus? Ein Wunder, das in die Geschichte einging. Ich meine, nicht schlecht, oder? Also das sind diese kleinen Sachen, die Jünger waren verzweifelt, als Jesus sagte, gebt ihr diesen vielen hier, da waren ja Tausende, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger, wir haben nichts, wir haben doch nichts. Jesus, du weißt doch, dass wir gar nichts haben. Das kannst du uns nicht antun. Und dann Jesus sagte, da drüben der Junge da, was hat der denn? Fangen wir mal damit an, mit dem Essen von dem Jungen. Okay, ihr wisst die Geschichte, da wurde dann unheimlich viel draus und am Ende haben sie noch 12 Körbe wieder eingesammelt. Ist das Überschuss oder ist das Überschuss? Hey, dann hast du 12 Körbe und dann musst du mal sehen, was du jetzt damit machst. Ne? Am Anfang dachtest du, ich habe viel zu wenig, aber du hast das viel zu wenige eingesetzt und aus dem viel zu wenigen, das du aber eingesetzt hast, wurde so viel, dass du dich fragen musst, ja, wohin jetzt eigentlich mit 12 Körben Brot? Die armen Jünger, ne? Aber sie mussten das lernen. Sie mussten diese Lektion lernen. Hey, was hast du? Was hast du? Bitte überlege es dir. Warte nicht, bis der große Knall vom Himmel kommt, ja? Sondern setz das ein, was du hast. Und wenn du sagst, ich habe nichts, dann hast du gelogen. Dann kannst du ja deine Lüge einsetzen. Es gab ja mal einen, der hieß Jakob, ne? Betrüger. Der wurde zu Israel. Ja, es ist unglaublich, was Gott machen kann aus den Betrügern und den Mördern. Okay, also das ist sehr wichtig, diese Botschaft, meiner Meinung nach ist das für uns sehr wichtig. Was haben wir? Ich habe das Wenige eingesetzt und aus diesem Wenigen wurde mehr. Und dann konnte ich mehr einsetzen. Und ich erinnere mich, dass ich eine Phase hatte in meinem Leben, wo ich angefangen habe, das, was ich hatte, einzusetzen, das, was ich hatte, zu teilen, wie auch immer, zu geben, anzubieten. Dann kam eine Phase, wo ich ganz viele Geschenke bekam. Also die Welle floss zurück, ne? Und mir wurde viel geschenkt. Ein Auto wurde mir geschenkt und viele Bücher wurden mir geschenkt. Teure Bücher, Konkordanz und so Dinge. Alles Mögliche. Und ich musste lernen, mir das gefallen zu lassen, mir viel schenken zu lassen. Und Gott sagte mir, wenn du dir nicht geben lässt, kannst du auch nicht selber wieder geben. Lass uns in einen positiven, göttlichen Kreislauf kommen. Von nehmen und geben. Und was du bekommst, kannst du wieder aussäen. Und aus dem wird wieder 30, 60, 100-fältig. Und so bist du in einem aufsteigenden, einem göttlichen Kreislauf. Ich bin jetzt 2 Jahre vollzeitigen Dienst, wie man das nennt. Ich habe 30 Jahre in der Krankenpflege gearbeitet und ja, bin zum Glück da raus. Und jetzt, ja, war natürlich die Frage, wie wird denn das gehen? Vollzeitiger Dienst und wie wird man denn versorgt? Und ich hatte vorhin schon mit jemandem geredet, wie so meine Prägung war so, ja, Leute im vollzeitigen Dienst und so Missionare, die sind alle bettelarm und die haben gar nichts und die nagen am Hungertuch und hoffentlich reicht noch die Spende wieder hin und jo, hochattraktiv, ne? Kommt alle in die Mission, das wollen wir alle genauso auch erleben. Ja. Aber ich habe immer schon gedacht, irgendwas stimmt an diesem Bild nicht, des bettelarmen Missionars. Irgendwas stimmt daran nicht. Ich habe mir gedacht, jetzt probierst du es aus. Und jetzt in diesen 2 Jahren, es sind erst 2 Jahre, da kann man noch nicht so viel dazu sagen. Vielleicht, wenn ich in 3, 4 Jahren wieder hierher komme, dann habe ich ein bisschen mehr Erfahrung. Aber ich muss sagen, in diesen 2 Jahren ist alles viel, viel besser. Auch finanziell. Ich würde sagen, das Doppelte, Dreifache mindestens. Ich meine, gut, in der Pflege verdient man auch nichts, ne? Aber jedenfalls, es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber im Positiven. Nicht im Mangel, sondern in der Fülle. Ist das gut oder ist das gut? Aber das ist, wenn du anfängst, das, was du hast, zu heiligen. Wenn du ein Auto hast, ja, was kannst du damit alles machen? Das ist unvorstellbar. Was möglich ist, wenn du das, wie Mose seinen Stab, wenn du das irgendwie Gott zur Verfügung stellst. Diese kleinen Dinge sind der Ausgangspunkt für die Wunder. Würdest du gerne mal ein paar Wunder sehen? Ein paar mehr Wunder? Dann setze ein, was du hast. Diese kleinen Dinge, diese fünf Steine, dieser Stock, ja, diese kleinen Dinge, diese Brote und Fische, diese kleinen Dinge wurden der Ausgangspunkt für große Wunder. Und Gott sagte mir, es soll mir doch kein Mann sagen, er hätte nichts und er könnte nichts. Es ist einfach nicht wahr. Natürlich, natürlich. Ja. Natürlich hast du, natürlich kannst du. Gott hat zu Mose gesagt, tu mal deine Hand in deinen Gewandbausch und zieh die wieder raus. Würdest du auch dazu in der Lage sein, deine Hand, dein Hemd wieder raus? Spektakulär, ne? Und dann war diese Hand aussätzig. Und er hat sie wieder reingetan, wieder rausgenommen, war sie wieder rein. War das schwer? Würdest du das können? Warum eigentlich solltest du nicht Mose sein? Mach den Mose. Mach den Mose. Diese Geschichten stehen da drin, weil das unsere Geschichten sind. Das sind unsere Geschichten. Und wenn dieser Krieg ist und wenn dieser Streit überhand nimmt und wenn die Bitternis überhand nimmt, dann will Gott auch dich auf den Berg führen. Der Berg ist eine Metapher. Durch die ganze Bibel führt Gott seine Leute auf den Berg. Auf dem Berg sieht alles schon mal ganz anders aus wie im Tal. Amen. Das ist der Feldherrnhügel. Du stehst auf dem Berg und du siehst viel weiter. Und du siehst die Zusammenhänge, die du im Tal nicht siehst. Berg der Verklärung, Jesus nimmt seine Jünger mit auf den Berg. Auf dem Berg kriegen sie Jesus in einer Art und Weise zu sehen, so haben sie ihn vorher noch nie gesehen. So sein Gewand wurde durchscheinend und er wurde leuchtend wie die Sonne. Und ihr kleines, nettes, harmloses Jesus-Bildchen war mal wieder zerbrochen. Liebe Leute, Jesus ist größer wie unsere Ideen, unsere religiösen Vorstellungen von ihm. Ich weiß nicht, wenn in deinem Gottesdienst die Sonne aufgehen würde, glaubst du, die Versammlung geht einfach weiter? Nächster Punkt. Du kannst dich setzen, auch wenn du leuchtest wie die Sonne. Jetzt kommt das nächste Thema. Nein. Jesus möchte immer wieder unsere Idee, die wir von ihm haben, die Idee, die klein ist, so klein, dass wir uns auch Rephidim und dass wir uns auch Amalek sowas von unterlegen fühlen. Er will das Klein-Klein immer wieder zerbrechen, ne, und sagen, nee, so klein ist das nicht. Komm mal hier mit deinem, was du meinst, was nix ist, komm mal hier auf den Berg. Und heb deine Hände mal auf. Und da sind wir bei der Stelle im Neuen Testament. Ha? In einer Timotheus-Stelle heißt das, ich will, dass die Männer, hallo, an allen Orten, an wie vielen Orten? Allen, ach, das ist so total, ne? So, alle, an allen Orten würde ich, dass die Männer heilige Hände aufheben, ohne Zorn. Ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ich will, dass die Männer heilige Hände aufheben. Hände hast du wahrscheinlich auf jeden Fall. Also hast du keine Ausrede und du kannst deine Hände heben über dein Leben. Das ist 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Okay. Wie ist deine Geschichte mit dem Hände aufheben? Naja, also bei mir war das nicht einfach. Ich bin in so einer evangelikalen Gemeinde aufgewachsen, also mit Hände aufheben ging gar nicht. Ne? Das war, sowas von, ich weiß es nicht, ne, charismatisch und schwarmgeistig. Und da gab es noch solche ganz schlimmen Worte. Also was das ist. Ne? Und ich habe diese Stelle gelesen. Denn diese evangelikale Gemeinde hat mich darin trainiert, achte auf das Wort. Amen. Achte auf das Wort. Das Wort ist die letzte Autorität. Und da steht, die Männer sollen an allen Orten die Hände aufheben. Steht ja da. Ja, und jetzt kam ich daran ja nicht mehr vorbei. Ne? Und ich wusste genau, ich werde dabei enden, schwarmgeistig und charismatisch zu sein. Weil hier steht, ich soll die Hände heben, also werde ich jetzt mal die Hände heben. Ne? Und ich war in vielen Versammlungen und niemand, es war ein No-Go, die Hände zu heben. Und ich war am Rennrand und habe die Hände gehoben. Weil ich mir dachte, zu sagen, wir sollen es nach dem Wort richten und wenn wir es tun, fliegen wir raus. Ist das idiotisch oder ist das idiotisch? Das ist doch widersprüchlich. Ne? Was soll das? Ja. Naja gut, also ich habe es getan, bin rausgeflogen. Das ist nun mal der Preis, wenn man gehorsam ist. Dann gibt es Zank. Und dann muss man sich erklären und dann ist die Frage, passt du dich an und sitzt oder wirst du aufstehen und auf den Berg gehen und deine Hände heben? Ihr Lieben, dein Leben hat niemand anderen wie dich. Nee, lass mal. Dein Leben hat niemand anderen wie dich. In deinem Leben bist du Mose. In deinem Leben, weißt du, dein Lieblingsprediger, wer immer das ist, der wird in dein Leben wahrscheinlich nicht kommen. Ja, so in deinem Leben gibt es nur dich, da bist du der Mann. Amen? In deinem Leben bist du der Mann, du bist der Mann in deinem Leben für deine Angelegenheiten, deine Familie, deine Arbeit, deine, was auch immer, vor Gott zu stehen und sein Gegenüber zu sein und diese deine Welt, die deine ist, nicht meine, diese deine Welt zu segnen, zu verwandeln, zu bekehren, zu heilen, das ganze Programm. Wer soll das tun, wenn nicht du? Ist ja deine Welt. Ich meine, du kannst warten, bis irgendjemand anderes kommt, aber wahrscheinlich kommt da gar kein anderer. Diese deine Welt, inklusive Amalek, warten darauf, dass du deine Hände darüber aufhebst. Und die Hände aufheben braucht Haltung. Amen. Haltung. Du gehst in eine Position des Anspruchs und sagst, das ist meine Welt. Ich bin hier nicht irgendwie nur der Spielball von irgendwas und irgendwem. Das ist meine Welt. Und ich hebe meine Hände über diese meine Welt. Und ich sage, wie es sein soll. Zum Beispiel wäre es doch gut, wenn Amalek zum Sonnenuntergang erledigt wäre. Bist du dafür? Ja, ich wäre schon dafür. Ich meine, ich käme nicht auf die Idee, das zu sagen, aber ich meine, gut fände ich schon. Aber du musst es sagen. Du hebst deine Hände. Du bist mit diesem Thron Gottes verbunden. Und Jesus sagt, was ihr auf der Erde sagt, was ihr auf Erden bindet, auf Erden löst, was ihr seid auf der Erde. Wir arbeiten zusammen. Wir kooperieren. Himmel und Erde, Himmel und du. Um in deine Welt, das Heil zu bringen. Es geht aber nicht ohne dich. Du kannst es auf niemand anderen abschieben. Du musst Mose sein. Jetzt ist ja die Katze aus dem Sack. Da steht alles da drin wegen dir. Diese ganzen Geschichten über Mose. Habt ihr gedacht, das ist nur, damit wir mal drüber reden, was vor ein paar tausend Jahren ein alter Mann gemacht hat? Habt ihr gedacht, dafür steht das in der Bibel, damit wir in gepflegten Bibelstunden drüber reden, dass ein alter Mann vor ein paar tausend Jahren so Sachen gemacht hat? Aber heute leben wir in einer anderen Zeit und in dieser anderen Zeit, da ist das natürlich alles nicht mehr so. Wir warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir nennen das dann Entrückung, wir haben unsere frommen Erklärungen dafür, aber so fromm sind die nicht, es sind Ausreden. Sehr viele Ausreden, dass wir nicht in unsere Position gehen und sagen, ey, jetzt gehe ich mal auf den Berg. Und wenn ich dann nur meine kleinen Sachen habe, aber ich beziehe Position. Und ich hebe meine Hände auf. Und ich bete dafür, dass ich Kraft kriege, meine Hände aufzuheben. Das ist eine Haltung von Autorität. Hä? Die Gemeinden sitzen voll von Männern, die ihre Hände im Schoß liegen haben. Die heben ihre Hände nicht auf, die Hände liegen. Die liegen da schon lange und die tun gar nichts. Ist das gut? Ist das richtig? Wofür haben die Hände? Damit die da liegen? Gefaltet? Geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt. In welche Welt? Jedenfalls bist du in deiner Welt. Und in deiner Welt bin nicht ich. In deiner Welt ist nicht er. In deiner Welt bist nur du. Und in deiner Welt wirst du Mose oder du lässt es. Kannst auch in Ägypten bleiben, natürlich. Kannst auch in der Wüste murren und sagen, scheiße, dass nichts läuft. Kannst du dein Leben lang machen. Du kannst bitter werden und die Bitterkeit kann dein Herz lähmen, sodass du gar nichts mehr fühlst. Sodass du wie eine Maschine bist. Kennt ihr Männer, die wie Maschinen arbeiten? Ja? So, das ist so in diesem DIN-Alltag, so den deutsche Industrienorm-Alltag. Und da wird alles durch, alles wird wie automatisch, wie Maschine wird da durchgearbeitet und dann alles ist geregelt und versichert, alles geht seinen Lauf. Ja. Und die Jahre gehen rum und irgendwann kommt die Rente, irgendwann hört man eben auf zu sein. Ist das wirklich so erstrebenswert? Also die Botschaft, was hast du? Das musst du dir hinter die Ohren schreiben, in dein Notizbuch schreiben. Überprüfe es. Was habe ich? Nicht, was habe ich nicht? Was fehlt mir alles? Sondern, was hast du? Und du kannst Jesus bitten, dir zu helfen, dir das zu offenbaren. Jesus, was ist denn das, was ich habe? Ich bin wie blind, ich sehe das nicht. Ich bin so unzufrieden. Ich meine, nur mir fehlt nur alles. Aber das ist nicht wahr, da gibt es auch noch ein paar Dinge, die hast du aber auch schon. Die sind dir schon gegeben, die sind schon da. Und das ist für dich so normal, dass du es gar nicht merkst. Und dann kann Jesus dir sagen, dann gib mal rüber, leg mal auf den Tisch, was du hast. Daraus können wir was machen. Das ist mal ein Anfang. Und so beginnt es. Und das Zweite ist, jeder von uns kann die gleichen Dinge tun, die Mose auch getan hat. Das zu tun, was der getan hat, war nicht so schwer. Es ist auch eine Ausrede der Gemeinde, der Männer in den Gemeinden. Wir sind noch nicht so weit, wir sind noch nicht so weit. Ja, und das können wir nicht und heute ist ja eine andere Zeit. Und ich meine, okay, wir unterstützen den Pastor, soll er auf den Berg gehen? Ich meine, das haben die ja dann auch mit Mose gemacht, ne? Das Feuer der Gegenwart Gottes kam auf den Berg. Das ganze Volk sollte reingehen, eine Erfahrung machen, wie Mose. Sie alle sollten Mose werden. Amen. So wie Mose Gott erlebt hat am Dornbusch, jetzt war das ganze Volk dran. Sie alle sollten Gott auf diese Weise erleben. Ist ein Ding, oder? So hier war eigentlich nicht vorgesehen, Mose ist eine Klasse für sich und dann mit weitem Abstand, da ist dann das Volk. Aber es blieb immer so. Die Feuersäule, die Gegenwart Gottes kam in diesem Feuer auf das Zelt der Begegnung. Und Gott sprach aus dem Feuer mit Mose wie mit einem Freund. Und das Volk stand von ferne und schaute zu. Ja, hurra. Was willst du tun? Willst du von ferne zuschauen? Willst du immer Zuschauer bleiben? Oder willst du mal sagen, nee, ich werde jetzt Mose. Ich will auch in dieses Feuer gehen. Ich will auch in diese Gegenwart Gottes gehen. Egal, was mit mir passiert. Denn du weißt nicht, was mit dir passiert, wenn du da drin bist. Glaubst du, du weißt das schon alles? Ein bisschen was weiß man, aber vieles auch nicht. Was hat Mose auf dem Berg gemacht, auf dem Sinai 40 Tage lang? Wir wissen aus einer Bibelstelle, er hat eine Vision der Stiftshütte. Er hat das alles gesehen. Er hat alles gesehen, wie das aussehen muss. Er hat das Heiligtum gesehen, das Himmlische. Und das wurde auf der Erde dann abgebildet. Der Himmel wird auf der Erde abgebildet. Das Himmlische wird auf die Erde übertragen. Ist das nicht immer noch unsere Aufgabe? Wie im Himmel, so auf Erden. Ja, aber wenn du es nicht siehst, wenn du nicht im Himmel bist, komm noch mal. Ja, aber ich, ja du, genau du, dafür lebst du ja. Dafür bist du in eine Zeit wie diese geboren, dass du den Mose machst. Dass du deine kleinen Sachen, was immer du hast, mal in die Waagschale wirfst und sagst, okay, Jesus, das ist, was wir haben. Hier haben wir ein paar Schulden, hier haben wir eine Hütte, hier haben wir das, hier haben wir das. So, das ist, was wir haben. Kann man damit was machen? Und ich nehme an, Jesus wird dir sagen, können wir. Können wir. Alles ist möglich mit diesen kleinen Sachen. Fang mal an. Und dann mehrt sich das. Und so war es auch in meinem Leben, dass dann, wo ich angefangen habe, diese ganz kleinen Sachen einzusetzen und zu geben. Ich habe dann angefangen, einmal im Monat so ein Frühstück zu machen für die Männer. Und so, Jesus sagte mir, komm, mach dir doch Spaß, mach mal ein paar Eier, mach mal ein bisschen was, dann lädst du die mal ein. Ja, dann habe ich die mal eingeladen. Und dann, also irgendwie, eins führte zum anderen, ne? Eins führte zum anderen. Und so ist das immer. Und dann werden wir sehen, das Reich Gottes baut sich von innen nach außen. Es beginnt alles in uns. In uns. In uns beginnt das. Und von uns geht es dann hinaus. Es ist nicht da draußen und irgendwie musst du da irgendwie da dran kommen. Es ist schon zu dir gekommen. Das Reich Gottes ist schon inwendig in uns. Aber es wartet auf unsere Kooperation, dass wir sagen, okay, diese Geschichten von Mose und von David und von Elia, und das sind meine Geschichten. Das sind nicht einfach Geschichten von anderen, die stehen in der Bibel für mich. So, das hat alles was mit mir zu tun. Das hat alles was mit der großen Geschichte zu tun, die Gott schreibt, bis ans Ende der Tage. Und ich bin der Überzeugung, dass wir am Ende der Tage sehr viele Moses brauchen, sehr viele Davids, sehr viele Elias. Glaubt ihr auch? Hey, wir haben Milliarden von Menschen. Wie viele solche Leute brauchen wir eigentlich? Wie viele Apostel können wir brauchen? 3, 4 aus Amerika natürlich. Deine Welt, denk dran, deine Welt hat nicht den großen Apostel aus Amerika. Deine Welt hat aber dich. Und es kommt auf dich an. Ja, Mose hat gewonnen, der Krieg wurde entschieden an einem Tag. Wunderbar, ne? Und dann zogen sie weiter an ihr Ziel, an den Berg Sinai. Und das Ziel war, Gott zu begegnen in einer dramatischen Art und Weise. In das Feuer zu kommen, verwandelt zu werden in echte Menschen, die wieder das Gegenüber Gottes sind. Menschen, an denen der Himmel sichtbar wird. Menschen, die in der Welt Salz und Licht sind. Und können wir das? Nein und ja. Wir können es nicht, aber wir können unsere kleinen Sachen zur Verfügung stellen und sagen, hey, hier bin ich, hier sind meine Hände. Was kann ich mit so Händen machen? Kannst du vielleicht mal jemanden auflegen? Vielleicht wird er dann geheilt. Und du denkst dir, ups, war ich das etwa? Ich habe vorhin einige Geschichten gehört von einigen, die das so erlebt haben. Sie haben mal den Mut gehabt, die Hände aufzulegen und in Jesu Namen zu beten. Und siehe da, es hat tadellos funktioniert. Erstaunlich, hä? Alles funktioniert, ihr Lieben. Das Reich Gottes funktioniert, Gott funktioniert, das alles geht, wie es geschrieben steht, das geht alles genau so. Aber was ist mit uns? Okay. So, das ist meine Botschaft für jetzt. Nachher reden wir noch ein bisschen weiter. Gott hat mir auch noch eine Reihe persönliche Worte gegeben, die ich vielleicht für einzelne von euch wichtig sind. Aber das ist für jetzt mal genug. Also, denk dran. Bitterkeit ist gefährlich. Der Streit in dir. Guck mal, was ist in deinem Herzen für ein Streit? Und wie kann dieser Streit, der dich so viel innere Energie kostet, wie kann der zur Ruhe kommen? Wie kann die Bitternis sich wandeln in Süße? Kennt ihr die Geschichte, wo Israel nach Mara kam? Israel kam nach Mara. Mara hieß Bitterkeit. Da war das Wasser bitter. Jetzt endlich hier hatten sie wieder was Wasser. Jetzt war das Wasser bitter. Was haben sie getan? Natürlich gemurrt. Wir können dieses Wasser nicht trinken. Oh ja, es ist ja bitter. Und dann wurde dieses Holz da, dieses Kreuz reingeworfen und dann wurde das Wasser süß. Eine Lektion für unser Leben. Wie verwandelt man Bitternis in Süße? Ihr Lieben, da steht alles für uns da drin. Ne? Das alles sind grundlegende Prinzipien für uns alle. Ne? Wir alle müssen Bitternis in Süße verwandeln, oder nicht? Wir können auch daran zugrunde gehen, bitteschön. Oder wir können überlegen, wie kann die Power, die Energie, die in dieser Bitterkeit gespeichert ist, die Kraft, die ich da drin gebunkert habe, wie kann die rausgeholt werden? Wie kann die für was Besseres eingesetzt werden? Wie geht denn das? Es geht. Alles geht. Aber es wartet auf dich. Bleib nicht passiv. Nimm dein Leben in deine Hand. Nimm den Stab in deine Hand und sag jetzt, lass ich den nicht mehr liegen. Jetzt werde ich mal Position beziehen und mit Jesus auf den Berg gehen und wir werden mal einen Blick über unser Leben werfen und wir werden mal sehen, was geht. Wo steht Amalek? Wo ist das Volk? Wo ist der Segen? Wo ist der Thron? Wo ist das alles? Und das kann uns keiner abnehmen. Das ist die wichtige Botschaft. Ich glaube, in der Gemeindephase, die jetzt so ausläuft, da haben wir diese Dinge sehr stark delegieren können an die Experten, an die Pastoren, an den Klerus, und da haben wir das irgendwie delegiert an die Begabten und an diese Gesalbten und diese Besonderen und so, ne? Und wir haben immer noch diese Teilung im Kopf, da sind die Besonderen und da sind die Normalos. Da bist du dann wahrscheinlich du. Das gibt's ja in der Bibel nicht, ne? Diese Zerteilung mit die Besonderen und die Normalen. Gott hat ja sogar steht da erwählt, was töricht ist und schwach ist und was nix ist, um zu Schanden zu machen, was etwas ist. Hast du doch gute Karten. Und wenn du sagst, ich bin nix, sagt Gott, genau, biblisch, gut, damit können wir was machen. Gib mir mal dein Nichts. Und der Geist Gottes schwebte über dem Nichts und ja, da wurde da was draus. Huh? Über der Leere. Über dem Chaos. Hast du ein bisschen Chaos in deinem Leben? Der Geist Gottes hat kein Problem. Chaos? Super. Machen wir ein Paradies draus. Meint ihr, Gott hat Angst, euer Chaos anzufassen und Paradies draus zu machen? Das hat der ja gar nicht. Es ist doch ein Prinzip. Die Erde war wüst und leer. Ist in deinem Leben ein bisschen wüst und leer? Kein Problem. Her damit. Da können wir was draus machen. Es steht alles für uns. Alles für uns. Ja, darum, lieber Mann, fass dir ein Herz. Schau, dass du die Bitternis rauskriegst.